Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen. Heute ist Pfingstmontag. Der Sonntag ist vorbei, das meiste von Pfingsten ist vorbei. Und immer wenn ein Feiertag auf unseren Aussendungstag fällt, dann machen wir eine Sondersendung, wenn wir es nicht vergessen. Diesmal haben wir es nicht vergessen. Der Wolfgang Back war ganz fleißig. Er war im Radiomuseum in Köln und bevor wir etwas damit beginnen, begrüße ich Sie ganz herzlich und gebe das Wort weiter an den Wolfgang.
Ja, und ich begrüße noch einen Kollegen hier, der soll mal was sprechen. Wahrscheinlich hat man gar nicht so viel verstanden davon, aber man hat das Lachen gehört. Ha, 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 ha. Und das war der Kollege Edison. Und der hat das erste Werk auf seinen Phonographen gebannt. Das war so. Und das war natürlich für die Leute damals, stell dir mal vor, die haben etwas aus der Konserve gehört. Das war etwas ganz, ganz Tolles.
Ja, es war natürlich eine große Anstrengung, das zu verstehen. Ich musste es auch zweimal hören. Aber das sind ja wohl Originalaufnahmen.
Ja, ne? Ja. Die sind jetzt auf CD gebrannt, damit die würden ja sonst kaputt gehen. Ne? Kann man sich alles
auf
dort anhören.
Auf CD geht sie auch kaputt.
Na gut, da kann man es auch einfacher erneuern, als die Rollen zu erneuern.
Ja, wohl wahr.
So, und es gibt sehr viel doch zu sehen, Sie werden das hören. Das meiste allerdings ist leider noch in Kisten und Kästen eingebaut. Der Platz fehlt, der Platz fehlt. Man könnte mit den Sachen, die die haben in dem Museum, könnte man ein Riesenmuseum ausstatten. Und es wäre wahrscheinlich noch interessanter, als es jetzt bereits ist.
Ja. Ja, schade, dass ich nicht dabei war, aber bei Gelegenheit werde ich auch mal da reinschauen und mal gucken.
Ich habe da übrigens was gehört, da gibt es einen Mitarbeiter, der sagte, der Wolfgang Rudolf, das war ein Schüler von mir. Mhm. Also du, scheinbar hast du doch irgendwo was gelernt. Oder versucht zu lernen.
Nicht nur das, sondern bleibenden Eindruck hinterlassen.
Ja. Also schöne Grüße soll ich hier übrigens bestellen.
Dankeschön.
Jo.
Dann grüße ich den Herrn Zipper zurück. Ich weiß natürlich, wer das ist. Okay. Ja, Wolfgang, ich denke, wir sollten jetzt mal reinhören, was du uns da mitgebracht hast. Die Zuhörer und Zuhörerinnen bitte ich, sich zurückzulehnen und das zu genießen. Das ist schon einmalig, was da jetzt auf sie zukommt.
Tief im Keller sind wir hier. Es war gar nicht so einfach, das zu finden. Ich fuhr und gab ein in das Navigationssystem. Radiomuseum habe ich versucht, dann muss ich aber die Straße eingehen und dann die Hausnummer. Und dann hat mir das Navigationssystem gesagt, diese Hausnummer gibt es nicht. Da fuhr ich los, ich dachte, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und dann habe ich mich hier auf dem Gelände ein bisschen hin und her und jetzt bin ich unten im Keller und was ich gesehen habe, hat mich eigentlich überwältigt. Ich liebe Radios, ich liebe Tonbänder und das sind plötzlich so viele und vor allen Dingen das meiste von den ganzen Sachen ist noch in Kisten und Kästen verpackt. Und da müsste man eigentlich eine bisschen großzügigere Aufstellungsmöglichkeit haben für dieses alte Hobby Radio. Wer das Ganze ja gestartet hat, initiiert hat, ist Heribert Wüstenberg. Und er sitzt hier neben mir. Und seit 1999 betreiben Sie dieses Hobby und Sie sind noch nicht müde geworden.
Nein, im Gegenteil. Jeden Tag erlebe ich etwas Neues und ich möchte am liebsten Tag und Nacht daran arbeiten. Denn vor allen Dingen ist es schön, wenn wir hier Kinder haben, zu sehen, wie die Augen leuchten. Sie kennen die Materie gar nicht. Ältere kommen und die hören plötzlich den Klangkörper und sagen, das haben wir auch hier gehabt, den kenne ich noch.
Ja, also was ich hier gesehen habe, da ist einiges dabei, was ich noch kannte. Nicht unbedingt die Marke Krätz oder so, dann war es aber von Grundig bei mir. Oder die Löwe Opta, dann war es meinetwegen Saba gewesen oder sowas. Ich habe ja auch sehr, sehr spannende Zeiten mitgemacht in puncto Radio. Ich glaube, ich war so 13 Jahre alt oder sowas und begann schon zu löten. Und ich habe den Bausatz von Riemen zusammengelötet und dann hat dieses Ding doch tatsächlich in der Zigarrenkiste, wo wir das reingetan haben, Musik gemacht. Und mit meinen Freunden haben wir immer gezeltet, bei uns auf der Wiese. Und das Zelten hatte zweierlei Dinge. A, konnten wir da gemütlich Radio hören, und zwar die Hitparade vom Hessischen Rundfunk, die kam so gegen Mitternacht. Und B, wir konnten auch verstecken, dass der eine war ein Winzersohn, dass der so ein paar Flaschen dabei hatte. Das ging eigentlich ganz gut runter. Das heißt, meine Beziehung zum Radio, die war immer sehr positiv gestimmt.
Ja. Ja, Sie werden staunen. Mich hat ein Kind dazu gebracht, mit dem Museum anzufangen. Und zwar machte ich in einer Projektwoche in Kloster Knechtsteden eine Rundfunksendung. Und war ein kleiner Junge, der war so begeistert, dass ich mir das zu meinem Kollegen gesagt habe, Gerhard, das können wir doch nicht stehen lassen, was wir so einfach machen, das verschwindet in Archiven aus. Ja, und dann habe ich mich hingesetzt und habe dann eine Satzung entworfen, habe die dann vom Finanzamt prüfen lassen, vom Amtsgericht. Ja, und dann waren wir schon Gemeinnützigkeit und dann haben wir das gegründet.
Als eingetragener Verein.
Genau.
Mit 7 Mann muss man ja haben.
Ja, genau. Und wir waren begeistert und ruckzuck, dann wurden Geräte angeschleppt, jeder hatte etwas. Ja, und dann sind wir über die Trödelmärkte gefahren und haben dann aufgekauft, was wir kriegen konnten. Und wie wir dann das erste Mal auf der Pferderennbahn beim Nikolaus Dollmann eine Ausstellung hatten, kam das Fernsehen und hat darüber berichtet. Und an der Tag hatten wir Prozessionen, die da kamen, und jeder wollte sehen, wo wir das machen, wie wir das machen. Und daraufhin haben wir dann hier im Keller diesen provisorischen Raum bzw. das provisorische Museum gegründet.
Und also wirklich die Sammlung, die Sie da zusammengestellt haben, das ist nicht fassbar, was in Kisten drin ist. Das meiste steckt ja doch in Kisten drin.
Ja.
Sind da auch schöne Sachen, richtig gute Sachen dabei?
Hervorragende Sachen, die wir selbst so gar nicht kannten. Angefangen vom Tefifon, ja, wie zum Beispiel, dass der nach dem Krieg das kleinste Radio hier in Köln gebaut hat, mit Wehrmachtsgeräten. Das sind so viele Sachen, die Geschichte erzählen können. Und uns liegt es auch zum Herzen, gerade die Kölner Rundfunkgeschichte aufzubauen. Zum Beispiel haben wir mal herausgefunden, dass Josef Goebbels, der ja mal der größte Propagandaminister war, der war Ehrenbürger der Stadt Köln. Und das hat 50 Jahre gedauert, bis das man den aus den Akten rauskriegte. Aha. Sagenhaft.
Ja, das Radio ist die Begeisterung heute, wo das Radio eigentlich auf der Kippe steht, dass man sogar darüber nachdenkt, dass man die analoge Ausstrahlung irgendwann mal kippen will, nur noch digital senden will, wobei dann Milliarden Geräte plötzlich nicht mehr funktionieren. Ist die Begeisterung heute noch genauso für das Radio?
Ja. Im Gegenteil, bei der Jugend wandert es von dem Radiogerät, was wir kennen, weg zum Computer.
Ja.
Und wenn man sieht, was im Computer Radio gehört wird, es sind ja schon über 10 und noch zigtausend Sender zu empfangen, in einer hervorragenden Qualität, dann kann man verstehen, dass die Jugend sich da etabliert. Aber die ältere Generation, die ist stolz und froh, wenn sie mal hier ihre Geräte, ihre Geschichte erleben können und auch wiedersehen können.
Bei mir fing das ja auch so an, dass ich so mit 12 oder 13 Jahren wurde mir zum Geburtstag ein Detektor geschenkt.
Ja.
Detektor ist ja so ein Radio ohne Batterie und da war auch so ein Glaskörper drauf, wo man dann den Halbleitereffekt über den Bleiglanzkristall einstellen konnte. So eine Stocherei, bis man einen Sender hatte, und wenn man hatte, ging auch schnell wieder weg. Und vor allen Dingen konnte man das Ganze unter der Bettdecke machen. Das brauchte keiner zu wissen, dass man da Radio hörte. Und es war eigentlich mal dieser Detektor für mich so der Startpunkt für mein technisches Leben. Denn ich hatte auch noch einen alten Fox-Empfänger. Und der alte Fox-Empfänger, der lief aber nicht mehr, sondern nur noch hat gebrummt. Und vor allen Dingen, heute sagen wir TA-Anschluss hinten dran, wenn man da drauf kam, das fürchterlich gebrummt. Da habe ich gesagt, zieh mal den Kopfhörer raus und mach mal da eine Verbindung darüber. Mhm. Und dann brüllte dieser Volksempfänger ganz laut mit der Musik da. Und da habe ich gesagt, boah, du bist ein Ingenieur. Und das war ein Erfolgserlebnis und das hält einem dann bei der Stange.
Ja, es ist ungefähr
Sind
so.
Sie eigentlich auch so ein Radiofummler?
Ja und nein. Heute jetzt in letzter Zeit weniger, weil ich mich vielen anderen Aufgaben widmen muss. Aber wenn hier einer von unseren Technikern am Reparieren ist, und dann ich merke, dann kracht was, ne? Hast du Radio Moskau drin?
Ja.
Da bin ich selbst so interessiert. Ja, auch so. Da schreiben wir jetzt in unserem Vereinsheft ja drüber, über Radio Erevan, ob das wirklich ein Sender ist, der so heißt. Ein bisschen anders ist er. Aber ist so, die Rundfunkgeschichte ist so vielfältig. Das macht Spaß.
Was sind Sie dann von der Ausbildung her? Was haben Sie vorher gemacht?
Ich bin Textilkaufmann, habe ein halbes Jahr nach meiner Lehre abgebrochen. Warum? Es ist eine totgeborene Branche, die, ja, da kriegt man kein Gehalt mehr. Habe dann eine kurze Zeit Volontär gemacht bei einer anderen Gesellschaft und bin dann aber zufälligerweise in den Journalismus eingestiegen, ja, und bin seit 1950 so rum aktiv und habe dann nachher voll eingearbeitet. Ich schreibe, ich mache auch Rundfunk und ich muss sagen, also es macht mir Spaß. Und wie gesagt, aus dieser Sache ist die Geschichte des Rundfunkmuseums entstanden.
Sie sehen ja hier vor uns so ein kleines Gerät. Das ist eigentlich ein Ü-Wagen aus vergangener Zeit, was es darstellt. Es hat zwei Mikrofone, es kann Stereo. Früher musste man mit einem LKW vorfahren und dann sind Strippen gezogen worden mit den Mikrofonen. Die Qualität letztendlich war, muss nicht unbedingt besser gewesen sein, ja, als das, was jetzt von diesem digitalen Gerät aufgenommen wird. Ja, dann staunt man doch auch als Kenner alter Geräte, wie die Technik sich doch durchgesetzt hat und immer feiner, immer schöner, immer leichter und immer besser geworden ist.
Ja, Entschuldigung, es wird noch schlimmer werden. Es wird, ja, wenn man schon sieht, dass Radio eben in der Armbanduhr drin ist, dass Fotoapparate schon in dem Kugelschreiber sein kann. Die Miniaturisierung, die geht so drastisch vor, dass jetzt ja vor kurzem hat ja die Landesrundfunkmedienanstalten haben ja gesagt, es kommt das digitale Radio. Also diese Radiogeräte, die wir hier haben, werden dann verschwinden. Auf der einen Seite habe ich gesagt, positiv für uns. Die Leute schleppen ihre Geräte an hier ins Museum.
Ja, dann kriegt ihr, wenn die Analogen nicht mehr gehen, dann müsst ihr allerdings auch einen eigenen analogen Sender hier aufbauen.
Ja, ja, das haben wir. Wir haben also mit der Bundespost, beziehungsweise mit der Telekom, da einmal so ein kleines Abkommen gemacht. Wir haben also 0,5 Milliwatt Sender hier. Wenn die, wir machen ja Schulprojekte, wenn die Detektoren dann gesendet werden, dann können sie im Kopfhörer hören, was wir analog von einer CD einspielen und so weiter. Aber die Geräte selber, die Radiogeräte, können wir nicht mehr benutzen, weil sie analog empfangen könnten. Und das ist ja da nicht mehr. Ne?
Ja, das Radio hat viele, viele Entwicklungen durchgemacht. Es war am Anfang wahrscheinlich eine unglaubliche Sache, wenn man so Radio Wustershausen gehört hat. Man sah es irgendwo in der Eifel oder was weiß ich, irgendwo. Und man wusste, da ist ein Konzert, was jetzt kommt aus Berlin. Und man konnte mithören. Es gab ja Leute, die haben dann einen Anzug angezogen.
Ja.
Und die haben eine Krawatte getragen, wenn so ein Konzert ausgespielt wurde.
Ja, das wissen heute die wenigsten Leute noch, dass man sich früher schick anzog, einen Eintritt zahlte und ging in ein Restaurant. In einem Saal wurde entweder Musik gespielt worden, Schallplatten, oder aber auch nachher, was der Hitler ja dann gefördert hat, Saalfunk. Mhm. Das war natürlich keine Möglichkeit, da irgendwie zu machen, aber es hat sich nicht durchgesetzt. Aber wenn man mal bedenkt, aber auch, dass die Techniker selber manchmal vor unlösbaren Rätseln standen, 1933 wurde ja schon UKW benutzt. Im Fernsehbereich. Und da hat man festgestellt, es klappt nicht. Und erst 36, wie dann das Fernsehen aufkam, da war man, ja, die ganze Welt war jetzt heiß auf Technik und so weiter. Und ist heute eine Alltäglichkeit.
Ne? Fernsehen?
Ja, Rundfunk
Fernsehen. Und Fernsehen, ja klar.
Das nimmt jeder wahr.
Das ist selbst dieses eine hehre Ziel, was der Eduard Rhein, glaube ich, gestellt hat, macht mir einen flachen Bildschirm, mhm, und hat einen Preis ausgesetzt dafür. Mhm. Na nun, das haben wir. Das, ja, hat lange gedauert. Ich weiß noch, wie die Firma Siemens immer auf den Messen mit so einem komischen Plasma-Kiste da rumgelaufen ist und sagte, guck mal, wie dünn der ist. Der war aber noch so 20 Zentimeter dick. Und dann, als es dann soweit war, dass es fast funktioniert hätte, mhm, haben sie aufgehört damit.
Ja. Aber Herr Bax, Sie gehen ja viel mit Rundfunkfernsehleuten um. Wenn Sie die mal ärgern wollen, dann sagen Sie doch ganz einfach, hör mal, du gehst tagtäglich mit Rundfunk um, erklär mir mal, wo kommt der Begriff Rundfunk her? Und dann werden Sie staunen. 99,9% der Leute wissen gar nicht, wo der Begriff herkommt. Und Dieter Thomas Heck war mal mit mir mal in einem Verein tätig, ist auch ein begeisterter Radiosammler, den habe ich da auch mal gefragt. Ja, die gehen tagtäglich damit um, keiner kann es Ihnen beantworten.
Der Rundfunk heißt Rundfunk, weil er rundfunkt.
Nein, der, ja, im Grundeprinzip. Ja. Aber das erste Mal ist der 1990 von Hans Bredow mit zwei Journalisten geprägt worden. Hat er
1919.
Der hat das denn mit denen geprägt. Und am anderen Tag war das weltweit in den Zeitungen zu lesen. Und dann hat sich das bei uns in Deutschland eingebürgert, Rundfunk. Während im Ausland die Radiosender ja alle Radiostationen nur nennen. Ne? Und nur bei uns heißt es also der Rundfunk.
Und hat auch seinen Weg gefunden in die Gesetzesvorlagen. Ja. Da steht ja nun auch Rundfunk.
Ja.
Und warum meinen Sie, dass wir das so extra gemacht haben?
Nein, das war damals auch ein politisches Spiel. Warum? Es ging darum, wer ist in der Partei, hat das Sagen und so weiter. Das Reichspostministerium wollte anders, würde wie dann der Herr Bredow. Und so kamen dann Differenzen auf. Und da ist aber der Herr von dem Bredow durchgesetzt worden, wir prägen den Begriff Rundfunk. Und dann haben sich auch die Firmen angeschlossen, wie Telefunken und all die da produzierten, und haben dann auch gesagt, wir produzieren Rundfunkgeräte. Ja.
Sie haben eben das Wort Tefifon angesprochen.
Ja.
Und das ist ja auch eine Kölner Entwicklung gewesen. Der Herr Dr. Wie ist er nochmal?
Daniel.
Daniel, ja, in Borz.
Ja.
Da ist irgendein Handy, ist irgendwo ein Handy. Das kann meins gewesen sein.
So. Ich habe ganz...
Der Dr. Daniel aus Köln-Porz, der hat ja das Tefifon erfunden, dann auch vermarktet. Und das war für mich als Jugendlicher, ich habe das mal im Neckermann-Katalog gesehen. Mhm. Wir wohnten auf dem Dorf und hatten keine Chance, irgendwo in den Geschäften in der Stadt herumzulaufen. Und ich war so begeistert davon, dass es so etwas gibt. So was Tolles, macht Musik und so weiter. Und ich war immer, das war aber viel zu teuer für mich. Und dann, als ich dann nachher beim WDR war und fest angestellt war, bin ich über den Neumarkt geschlendert, da war ein Flohmarkt und da stand da ein Tefifon. Das habe ich für 100 Mark erstanden, mit drei Bändern dabei, ging nach Hause und das Ding spielte. Das spielte ganz einfach. Das möchte ich mal mit irgendeiner Tonquelle machen, ja, sagen wir mal 40, 50 Jahre später. Ich glaube, dass meine CD da nicht mehr zum Laufen kommt.
Ja.
Die dürfte weg sein.
Ja.
Dass irgendwelche Tonbänder, die wissen wir ja heute schon nicht mehr genau, was wir damit machen sollen. Das geht ja so schnell, dass wir auch da die Technik verlieren dazu zum Abspielen. Die digitale Demenz, kann man fast schon sagen, oder auch die analoge Demenz.
Ja.
Und das ist ganz wichtig, dass so etwas noch gemacht wird, dass auch so Radios nochmal repariert werden, wie sie hier ankommen. Eins steht hier vor uns, das ist ein französisches Radio. Denn wir verlieren so schnell den Anschluss. Nachher haben wir irgendwelche Kisten da rumstehen, keiner weiß, was die irgendwann mal gemacht haben.
Ja, nochmal zur Tefifon zurück. 1936 hat ihn das geärgert, dass eine Schallplatte, nun kann man nichts abgespielt war.
Ja.
Da hat er einen Filmabtaster genommen und hat die Tonspur verwendet erstmal und hat gesagt, da liegt die Lösung drin. Und dann hat er leider durch den Krieg sich anderen Aufgaben widmen müssen, aber nach dem Krieg hat er dann dieses Tefi-Band entwickelt.
Ja.
Und das ist ein Plastikband. Im Gegensatz zu einem CD, wenn da die Spur eingepresst ist, bleibt die genau wie auf der Schallplatte.
Ja, das ist eine blattgewalzte Schallplatte, man kann es auch mit dem Finger so fühlen.
Ja.
Und dieses Endlos auch, die läuft immer rund, immer rund, immer rund. Das ist eine tolle Erfindung. Ich habe mal so eine Kassette mal geöffnet und habe sie nicht mehr zusammengekriegt.
Ja, hat den Vorteil, man kann bis zu 6 Stunden schöne Musik hören.
Ja, ich habe auch einige 240er.
Ja. Und das waren so die Standard. Aber wenn man sich vorstellt, der Mann, das ist eine riesengroße Fabrik hatte hier in Porz, ist leider in den 60er Jahren pleite gegangen.
Ja. Es lag wohl damals schon an der Software.
Ja.
Denn er hat keine Rechte gekriegt von Ariola oder von EMI oder für die Lieder von der, wer damals so.
Sinatra hat gesungen, Milovic hat gesungen, hier, fast alle Künstler hat er gehabt.
Ja, aber er hat keine Rechte gekriegt an der Katharina Valente, sondern die war bei Ariola oder irgendwo. So musste er jemanden suchen, der so gesungen hat wie Katharina Valente. Und dann konnte er die Lieder auch aufzeichnen.
Mhm.
Und das war sein Genickbruch, dass er da sehr viel für die Software bezahlen musste und eben nicht ausweichen konnte auf irgendwelche angekauften Rechte oder sowas.
Ja.
Schade eigentlich, denn er wollte nachher das Ganze ja auch noch magnetisch machen. Er hatte ja schon die ersten Prototypen da laufen gehabt, dass man das auch quasi wie ein Tonband benutzen kann.
Ja, die Kölner Rundfunkgeschichte ist ja so vielfältig und ich habe ja schon mal gesagt, Stollwerk. Was hat Stollwerk Schokolade mit Rundfunk zu tun? Ja,
das habe ich auch nicht gewusst, wann Sie mir das erzählt haben, Mama.
Sehen Sie, Stollwerk hat mit Ferdinand Braun, der in Straßburg war, aber hat er eigentlich in Köln eine Firma gegründet, Tille Braun. Und da die aber jetzt nichts erwirtschafteten, nur Geld kosteten, musste der Ludwig Stollwerk ein Darlehen auftreiben von 180.000 Goldstücken, Goldmark.
Für was?
Für dass diese Firma weiterleben konnte. Und da waren unter anderem auch die Firma Schokowerke in Nürnberg, das Sie kennen, kleinen, nach dem Krieg so kleine Schokoautos.
Ja.
Die haben auch 50.000 Goldstücke gegeben, dass die Firma weiterlebte. Und dann ging aber die Firma dann noch ab nach Berlin und wurde da weitergeführt und ist aber nachher eingestellt worden. Aber Stollwerk war auch der erste Präsident einer Funk, nicht Rundfunk, Funkgesellschaft in Amerika.
Und in Amerika? Wie kam man denn da hin?
Ja, man hat in Amerika frühzeitig eine Schokoladenfirma gegründet. Und daneben kaufte der im Auftrag von Telefunken, mit der gibt's einen Geheimvertrag, mit geliehenem Geld das Grundstück. Und dann haben die Leute alle gemeint, da kommt jetzt eine Schokoladenfabrik hin. Nein, bumm, kam aus Deutschland Schiffe mit den Materialien, einen Sender hinzubauen. Und der wurde betrieben 2 Jahre lang. Dann hat man ihn platt gemacht. Warum? Da brach der Krieg in Deutschland aus, 1718. Und die haben vorher kurz einen Funkspruch von einem Sender an den U-Boot. Und das wurde dann als Spionage ausgelegt. Da wurde der Sender konfisziert. Und 1832 hat dann Stollwerk bzw. Telefunken erst eine Entschädigung gekriegt. Stollwerk hat noch viel mehr in die Geschichte, in der Rundfunkgeschichte mitentwickelt und gearbeitet. Da wissen die wenigsten Leute heute von.
War er denn auch Techniker?
Nein, er war technisch interessiert. Der war, wenn man mal die Story von Stollwerk liest, zum Beispiel hatte er ja die ersten Automaten gebaut. Er hat eine deutsche Automatengesellschaft hier in Köln gegründet, die allein in Amerika 500 Automaten herstellte und vertrieb, wo man Schokolade, Postkarten, alles Mögliche kaufen konnte. Und der Stollwerk war einer der ersten, die in Deutschland den Film, das wissen auch die wenigsten Leute, den ersten Film in Deutschland, der ist in der Kantine vom Ludwig Stollwerk hier in Köln vorgeführt worden.
In der Severinstraße.
Da macht man sich nur Gedanken, also wie kann Köln so etwas vernachlässigen? Und gehen wir noch auf ein anderes Beispiel. In Köln ist eine Formel erfunden worden, die weltweit heute noch in jedem Rundfunk, jedem Fernsehgerät, in jedem Lautsprecher verwahrt wird.
R gleich U durch I.
Ja, genau. Und in der Marzellenstraße 23, auf der dritten Etage, hat er bei 18 Grad minus hat er die Formel erfunden. Georg Simon Ohm. Das wissen die wenigsten Leute. Also Köln hat in der Grundentwicklung des Rundfunks sehr viel gehabt.
Also komisch ist ja, ich habe mal so ein Zeitzeichen über den Georg Simon Ohm gemacht. Der musste ja, nachdem er die Formel gefunden hatte, und die war ja auch nachprüfbar, das war ja alles ganz einfach im Grunde genommen, ging er nach Berlin und da stieß er auf den Hegel, auf den Philosophen. Und der Hegel war ja der Meinung, dass man die Natur gar nicht überprüfen darf. Und Ohm hat sie überprüft mit seinem Ohmschen Gesetz. Und er rannte gegen alles, mit dem Kopf wollte er durch die Wand und er hat es nicht geschafft, bis auf einmal kam ein Bild in einer wissenschaftlichen Zeitung und da stand unten drunter Georg Simon Ohm, aber abgebildet war der Ampere, sein Kumpel da im Grunde genommen. Und aufgrund seiner wissenschaftlichen Leistung, weil das irgendwo gewürdigt wurde, ist er dann noch Professor geworden. Also auch so kann es gehen.
Ja, wenn man bedenkt, dass gegenüber, da war später nach dem Krieg das Postcheckamt, da an der Schule war der Physiklehrer.
Ja, da gibt's auch die Tafel noch.
Ja, da bist du wiederum auf der anderen Straßenseite, das Generalvikariat. Auf der gegenüberliegenden Seite, da war das Postcheckamt und da war früher das
Gymnasium,
ja, und da war er Physiklehrer. Und ja, die Kölner Rundfunkgeschichte ist so...
Das ist aber keine Rundfunkgeschichte, die wir hier hören. Über uns, über der Betondecke, wird einiges gebaut.
Ja, eine Schreinerei ist da oben. Aber wie gesagt, Wir sind, haben uns als Fahne geschrieben, die Kölner Rundfunkgeschichte aufzuarbeiten. Zum Beispiel, jetzt kommen wir auf Ihr Haus zurück, der WDR. Das, die wenigsten Leute wissen ja, der erste Kurzwellenrundfunk von einem Fesselballon wurde in Köln am Aachener Weiher gemacht. Ah, ja. 1933. Ah. Und die haben da das erste Mal...
Also Fesselballon als Relaisstation.
So ungefähr, ja. Das sagt, ist das der Reporter oben drauf und hat dann darüber berichtet. Mhm. Und das gab's ja so alles noch gar nicht. Und überhaupt, die wenigsten Leute wissen ja auch, dass der erste Rundfunksender in Baiental am Sauacker.
Der Sauacker. Ja, gab's eine Kneipe zum Sauacker.
Ja, das ist ein Grundstück da. Ja. Und da ist heute, beziehungsweise war damals, die Deutsche Welle und der Deutschlandfunk. Auf dem Grundstück ist das der Sauacker gewesen. Und da war der erste Funksender vom WDR. Der ist aber dann demontiert und nach Hannover ist da wieder aufgebaut worden. Weil der WDR über Langenberg sendete. Das war also technisch besser.
Das ist ja sowieso so ein Ding. Also ich habe so in meiner Anfangszeit beim WDR, habe ich ja immer miterlebt, wie stolz man auf die eigenen Sender war, weil kein anderer durfte Sender haben.
Ja.
Das war ja nun, hätte sie doch nicht irgendwo die Firma Ford sich einen Sender bauen können. Das war ja nicht genehmigt, die hatten ja keine Lizenzen dafür gehabt. Und dann habe ich natürlich noch miterlebt, wie schnell die Bedeutung dieser Antennen natürlich irgendwo auch gelitten hat. Ja. Denn heute muss man nicht mehr unbedingt solche dicken Antennen haben. Obwohl die Deutsche Welle meiner Ansicht nach immer noch sendet die per Kurzwelle nach Australien und sendet da auf über 1 Megawatt Antennenleistung. Mhm. Ich glaube nicht, dass man das noch heute noch machen muss. Das ist vorbei.
Ja, ja, nochmal wieder auf die Kölner Geschichte. BFBS.
Ja,
das ist auch etwas, was die meisten... Ich war selber auch ein Anhänger. Ich habe den Sender gehört. Ich habe auch die erste Sendung über die gemacht. Das war Trauma, wenn man da reinkam. Das wäre beim WDR nie passiert, da zum Beispiel der Moderator, Füße am Tisch, Sonnenbrille an und rief, Hello Lady! Ja? Und der Glenn, der hat sich da nicht gestört. Und dann rumpelte auch da der Aufzug, da kam die Schallplatte hoch, die Frau sich gewünscht hat. War ein traumhafter Sender. Und das waren 2 Millionen Hörer, deutsche Hörer, die den gar nicht senden durften, hören durften.
Aha. Ne? Ja, die Deutschen durften ja eigentlich gar nicht.
Ja.
Ne? British Forces, wie hieß das?
British Forces? British Forces Broadcasting Service. BFN hieß er erst. Und dann aber wurde umgebildet, die von Hamburg nach Köln kamen, dann wurde BFBS. Ne? Mhm. Und das ist auch Kölner Rundfunkgeschichte. Mhm. Da ist also, der ist
Also auch wenn ich es nicht hören durfte, ich habe den auch manchmal gehört, hat gute Musik.
Ja.
Da kam also richtige, schöne, zoffige Musik rüber und nicht so irgendwie so ein langweiliges Zeugs. Ja, die Technik hat vieles geleistet, damals in den Aufbausituationen. Ich bin ja dann im Fernsehen gelandet und das Fernsehen war zu meiner Zeit, 1970 bin ich zum WDR gegangen, war das ja auch noch jung. Es war gerade mal so, naja, kann man sagen, 15 Jahre alt oder so 1970. Und wir hatten da eine Situation davor gefunden im WDR, also sprach keiner über Rente, weil wir waren alle so weit weg von der Rente, dass da keiner darüber gesprochen hat. Und als ich den WDR verlassen habe, war es genau umgekehrt. Wenn ich da über die Flure ging, habe einen Bekannten getroffen, sagt er, wie, du noch hier?
Mhm.
Wann gehst denn du? Ja. Sag ich, ja, in einem Jahr. Mensch, hau ab.
Ja.
Es gab nur noch am Ende, nur noch diese Gespräche über Abhauen, Pension und so weiter und so weiter. Und da wurde es auch Zeit, dass man gegangen ist.
Ja, aber immer auf, Sie haben ein Stichwort gegeben, auf das Fernsehen zurück. Die wenigsten Leute wissen ja, dass schon 1926 Versuche gemacht wurden, Fernsehen. Und zwar gab es vom Tempelhofer Ufer, da war das Telefunken-Labor, wurde der erste Versuch gemacht über Königs Wusterhausen nach Wien.
Nach Wien?
Ja, nach Wien. Da hat 5 Minuten ein Bild gebraucht, bis das sich aufgebaut hatte. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Wenn nicht das Bild sofort in einer Top-Qualität da ist, sind die Leute schon am Schimpfen.
Wenn das von Mexiko kommt oder wie, und es ist nicht schon top.
So, und da, die hatten damals nur 30 Zeilen, Travo, Zeilen.
Waren das noch Nipro-Scheiben, oder?
Ja, der Anfang. Und wenn man da mal vorstellt, das waren die Versuche. Und wo ist immer heute? 1952 wurde ja hier in Köln das erste Mal von der ARD ausgestrahlt. Ja? Mhm. Da waren die Leute auch ganz stolz, ich kann Fernsehen empfangen und so weiter.
Ja, ja.
Und heute müssen sie schon tausende Sender zappen.
Mhm. Auf jeden Fall ging es damals auch dem WDR noch ein bisschen besser, denn ich habe gehört, dass dieser Blumenstrauß, der immer rund sich drehte im Farbtest, dass der jeden Tag neu gebracht wurde.
Das wusste ich auch noch nicht.
Ja, heute wäre das wahrscheinlich Plastik.
Ja.
Und dann würden sie in der Ewigkeit drehen. Und insofern war es gut, dass man da die Mittel dazu hatte, dass er jeden Tag neu sein konnte. Das Fernsehen, das Radio, ich meine, die haben ja die Welt total mitbestimmt.
Ja.
Denn die Familien leben anders
damit. Ja.
Die Familien sind früher als das Fernsehen in den 50er Jahren, sind abends in die Kneipe gegangen, haben dort ein Bier getrunken, das ganze Dorf war zusammen bei einer wichtigen Sendung und haben das Essen mitgebracht, also Brote und so weiter und so fort. Es war ja nicht viel Geld da bei den Leuten und zwei Glas Bier hat man sich geleistet und dann hat man den Samstagabend genossen als neuer. Naja, auf dem Land war es sowas wie, als wären sie im Theater gewesen.
1924 hat ein Regierungsbeamter, Herr Henschel, schon damals gesagt, das Radio ist das schnellste Instrument. Wir, Herr Beck, wenn wir jetzt hier sitzen, kann das sofort schon gesendet werden.
Ja.
Früher, mit der Zeitung, dauert das 2-3 Tage, oft nur eine Woche, bis das es in den Nachrichten waren, den Leuten. Und hier ist so, das Medium ist so schnell, wie gesagt, wird, kann hier schon direkt rübergesendet werden.
Das sind wir sowieso gewohnt. Also wir als Jugendliche auf dem Dorf, wir gingen ins Kino und hatten ein Fußballspiel in der Wochenschau. Kurzfassung von 6 Wochen alt. Deutschland gegen England oder irgendwas. Wir fanden das so toll und so aktuell, das könnte man heute keinem mehr bieten, so eine 6 Wochen altes Fußballspiel. Ich glaube, die würden den Apparat kaputt hauen.
Wenn man mal überhaupt zurückgeht, 1926 hat ein Ingenieur, Waldemar Poulsen, ein Drahtfunk entwickelt, ja?
Ja, als Tonband.
Wo man auf Draht sprach und auch gesendet hatte. Das sind so Episoden, wo man sagt, das wäre heute gar nicht mehr machbar, obwohl in den 60er, 70er Jahren die DDR da sagenhaft mitgearbeitet hat. Wenn sie an einem Zörner in der DDR fuhr, dann hat er sie höflich und freundlich gefragt, wenn sie in Berlin ankamen und zu einer Behörde mussten, da hieß es ja, sie haben das und das gesagt. Woher? Der hatte einen Mini-Drahtton unterm Arm und das hat er dann direkt nach Berlin gespielt und wenn sie zu der Behörde kamen, bupp, kriegten sie das gesagt. Und das war eine westdeutsche Erfindung, beziehungsweise ein Gerät.
Ein Mini-Drahtton?
Ja, Mini-Drahtton, ein kleines weißes Gerät.
Konnte man das in die Tasche stecken?
Oder? Ja, das hier unterm Arm trug man das. Und die Uhr war das Mikrofon. Und er hatte das wie so Napoleon die Arme so in der Jacke. Ja. Und sie sprach dann, wo fahren Sie hin, was wollen Sie da? Ja, ich muss zu einer Behörde. Bob, bob, war das Ding am Laufen, ja. Und die haben da viele Geräte mitgemacht. Auch später dann der Funk der DDR. Wir haben zum Beispiel, oder ich schreibe mal ein Buch über den Deutschen Freiheitssender. Haben Sie den schon mal gehört? Wie Konrad Adenauer die KPD verboten hat. Das war 1957. Kam abends auf der Mittelwelle ein Sender. Hier ist der einzigste Sender in der Bundesrepublik, der nicht unter Regierungskontrolle steht. Und der stand in der DDR bei Magdeburg und hat dann hier in den Westen gesendet. Aber das Studio war in Berlin.
Und das West oder Ost?
Bitte?
West oder Ost?
Nee, Ost-Berlin. Und zwar war das erst in Grünau, das war ein beschlagnahmtes Haus von der Stadt, vom Allianzversicherung und von der Dresdner Bank. Und dann gingen sie dann nachher nach Bessensee, in der Nähe von 5 Kilometer von Königs Wusterhausen. Und in dem war ich dann drin, habe mir dann auch ein paar Teile demontieren dürfen. Da wurde dann die Sendung nach Dings. Und jetzt vor kurzem war ein ganz interessanter Bericht im Fernsehen. Da hat der RBB ausgegraben, dass ein Stasi-Dokument gefunden wurde, wonach die DDR Berlin kassieren wollte. Und aus dem Sender habe ich mir ein kleines Etikett rausmachen dürfen, beziehungsweise einen Schalter. Und da stand eine Zahl 78. Und eine mit dem höchsten DDR-Funkspezialisten hatte ich sehr Freundschaft. Ich sage, Gerhard, da stimmt doch was nicht. 78 kann da gar nicht sein. 71 ist der von Egon Bahr und Willy Brandt der Sender platt gemacht worden. Mit den Westverträgen. Nee, und dann 78 haben die den Sender nochmal neu aufgebaut für diesen Fall, dass da Berlin kassiert werden sollte. Und das haben wir natürlich auch prompt geschrieben bei unserem Heft da. Und
das habe ich auch noch nie gehört.
Nee, das sind also sehr ganz, das sind Episoden, wo der Rundfunk mit zusammenhängt.
Kann man ja nur froh sein, dass das nicht passiert ist.
Ja.
Also, Sie hatten tatsächlich vor Berlin.
Genau, ich kann Ihnen ja ein Dokument geben, da steht es drin, wo da die Stasi das geplant hatte, unter allergrößter Geheimhaltung. Und der Gerhard war einer der höchsten Geheimnisträger und DDR-Funkspezialisten. Selbst der wusste es nicht. Der durfte es nicht erfahren, das waren nur ganz wenige, dass dieser Sender wieder aufgebaut wurde. Wenn die einen Angriff geplant hätte, hätte keiner gewusst, wo steht der Sender.
Also ihr Label 78 war die Jahreszahl des Aufgebauten.
Ja, da stand.
Ja, da fragt man sich wirklich, wieso.
Ja, also man staunt, ich habe das auch irgendwo hier im Museum, diese Einheit noch, wo dann diese Etikett drauf ist, das Prüfnummerschild. Und ich habe das in der DDR prüfen lassen von ehemaligen Technikern. Die sagten, nee, das erste ist die Gerätenummer. Dahinter die 78 ist dann, was geprüft wurde.
Ja. Und jetzt muss man natürlich noch einmal laut sagen, dass Sie das hier im Museum nicht sehen. Ganz einfach, weil es nicht ausgestellt ist.
Ja, können wir nicht.
Ganz einfach, weil es Schätze hier gibt, die in Kartons sind, die noch keine Demonstrationen machen können. Wenn man das alles ausräumen würde, wäre man ja Jahre damit beschäftigt.
Ja, Herr Back, unsere Struktur wird so aufgebaut, dass wenn morgen jemand die Möglichkeit gibt, wir haben große Räume, dann, dass wir jedes Gerät für sich stellen können, eine Legende daneben, wer hat's gebaut, wer hat's entwickelt und so weiter, wie viele und so weiter, dass also sich wirklich jeder sagen kann, das ist ja mein Radio, das habe ich gar nicht gewusst. Und das ist unser Traum natürlich.
Ja, ja.
Und aber auch, wo die Personen, wie zum Beispiel Herz und so weiter, all das, die dargestellt werden können und ihre Entwicklung.
Marconi.
Marconi auch, ja.
Ich war mal in Irland und habe da ein Bild in der Kneipe gesehen, dass da irgend Marconi versucht hat, den Atlantik zu überfunken, da mit dem Fritter.
Wenn man sich vorstellt, dann
das war ja sagenhaft. Ich fühlte mich tatsächlich zurück in diese Zeit gesetzt. Ja. Und das war ganz, ganz spannend gewesen.
Wenn man sieht, was die auch für Rückschläge erlitten haben. Wir zum Beispiel hat ja eine Antennenanlage gebaut und da haute man einen Orkan rein. Bumm, das war alles. Am anderen Tag wollte er senden, da war alles kaputt. Da musste wieder neu anfangen. Das sind so Rückschläge, da würden wir heute das Handtuch werfen. Aber die Leute waren so überzeugt davon, das ist Entwicklung.
Wir hatten natürlich auf dem Wege dahin auch einige Rückschläge. Ich kann mich entsinnen, dass in Langenberg wurde der Diensthabende da auf der Station, der wurde morgens angerufen, sag mal, da kommt nichts mehr von Langenberg. Sagt er, nee, da kommt nichts mehr von Langenberg. Ja, wir haben hier, wir hören nichts mehr. Und da guckt er aus dem Fenster raus, da war der Mast umgefallen.
Ja,
das ist ja eine riesen Antenne
gewesen. Das war der größte, der damals.
Ja. Das ist dann schon... Alle merken es, nur der direkt da drin wohnt, der hat gar nichts, er hat nichts gehört. Das war hat Schnee gelegen. Ja. Scheinbar hat das den Sound ganz schön abgedämpft.
Ja, das sind so Episoden, wo man sagt, das ist Rundfunkgeschichte, wo man heute gar nicht mehr drüber nachdenkt. Selbst wenn ein Satellit, der heute ja für den Rundfunk tätig ist, ausfällt, Sekunden später ist ein anderer eingeschaltet. Das aus den Erfahrungen haben die gelernt, aber...
Ja, das ist alles Geschichte. Ich habe das in den 70er Jahren ja noch miterlebt. Wenn da eine Fernsehübertragung aus Amerika kam, da lief man im WDR morgens rum, hast du gehört, heute Abend ist wieder eine Satellitenübertragung. Mhm. Die dauerte maximal 5 Minuten, dann war der Satellit weg. Und man musste in diesen 5 Minuten, musste man das da alles dann, und das war auch nicht so, dass man sagen hätte können, der kommt zur Tagesschau oder so, sondern der kam, wann er wollte.
Ja.
Und da musste man bereit sein und musste dann diese 5 Minuten nutzen, war sau, sau teuer.
Ja.
Es war teuer, so eine Übertragung. Und nachher dann bei der 69 schon, da ging es eigentlich schon ganz gut mit der Mondlandung, da kam ja schon einiges schon rüber über Satellit. Und dann heute ist das ganz normal. Wie es passiert beim Tennisspiel aus Mexiko oder meinetwegen auch von der Antarktis.
Ein Bildausfall.
Sag mal, können die das mit?
Mhm.
Und in Wirklichkeit wird da wirklich viel gestrickt und vorher war es ja noch mehr. Also ich weiß, ich kenne noch den Techniker, der da bei Willy Brandt, als er das Fachfernsehen eröffnet hat, der da hinter den Kulissen stand und zwei Drähte zusammengehalten hat. Und der dann gesagt hat, und als Willi dann sagte, und jetzt eröffne ich das Ganze, und mit der Hand runterging, aber nochmal hochging, aber der hinter der Theke hat Farbe gemacht, obwohl er noch gar nicht draufgehauen hatte. Und das habe ich letztens irgendwann gesehen beim ZDF. Die haben das tatsächlich rausgeschnitten. Das darf man, meiner Ansicht nach, darf man das nicht. Das sind ja historische Dinge.
Genau.
Ich kann ja nicht so tun, als...
Es wird viel getürkt.
Das ist aber... Es hat nichts mit großartiger Technik zu tun. Das war so ein kleiner menschlicher Fehler. Und,
die sollte man drin lassen.
Die sollte man drin lassen, denn das gehört mit zur Geschichte dazu. Was sagen Sie denn, wenn jetzt tatsächlich, sagen wir mal, das analoge Signal bei den Radios, beim Fernsehen ist es ja schon soweit, bei den Radios abgeschaltet werden würde? Also A, Sie kriegen mehr Geräte hierher gebracht, weil keiner die Dinger mehr benutzen kann. B, wäre es schade?
Einerseits ja. Warum? Wir stellen ja immer wieder fest, dass Leute mehr Schallplattenapparate kaufen, weil sie mal dieses Knistern und Knacken wie der Schallplatten hören wollen. Und eine CD, dieses sterile, absolute, autonome Signal, ist nicht der wahre Jakob. Und so ist das auch mit dem Digitalen. Mhm. Wir haben ja ein digitales Gerät schon hier für Versuchssendungen. Ich muss sagen, also wir sind weniger zufrieden. Lieber analog.
Ich hatte auch mal analog, ich war mal in Urlaub gewesen in Südfrankreich und konnte da meiner damaligen Partnerin sehr, sehr imponieren. Und zwar, wir waren da an so einem kleinen See und ich hatte von Arthur Fischer so einen kleinen Elektrokasten dabei. Ich sollte den mal testen, wie der funktioniert. Und es ist mir da gelungen, plötzlich Musik da rauszuholen. Und ich hatte eine Flasche dabei, da holte ich Wasser aus dem See. Und wenn ich das auf die Erde kippte, da wurde die Musik wurde besser, wurde lauter. Und ich kam mir wirklich vor wie einer der größten Techniker, so Marconi oder Edison oder so.
Ja, das wissen wir.
Und dann habe ich natürlich gesehen, dass das eigentlich, dass da Musik rauskam, das war eigentlich notwendig, denn Radio Monaco war ganz in der Nähe und die hätten mir wahrscheinlich da irgendwie eine Heizlampe oder irgendwas zum Musikmachen gebracht. Aber die Bekannte, die war sehr, konnte ich sehr imponieren.
Ja, was die wenigsten Leute ja auch wissen, wenn ein Sender aufgebaut wird, dann wird rundherum in der Erde 75 bis 80 Zentimeter tief ein Kupferkabel verlegt, meistens sternförmig, um die Erdung so gut zu haben, dass das einen wirklich wunderbaren Klang gibt.
Ja.
Und heute auch nicht mehr notwendig. Ist heute nicht mehr notwendig.
Ja, ja.
Da sieht man der Fortschritt der Technik. Und wenn man bedenkt, dass auf dem analogen Signal ein Sender ist, da können digital zig Sender draufgepackt werden.
Ja,
das ist ein Unterschied. Es werden dann mehr Sender kommen und ich will nicht hoffen, dass wir italienische Verhältnisse kriegen. Dann in einer Stadt 50 kleine Lokalsender sind, wo einer der anderen mit Wasser abgräbt.
Ja.
Aber das...
Naja, mit den privaten Sendern ist ja schon so ein bisschen was passiert. Das sind ja plötzlich da hinten bei 108 und so Megahertz, UKW, tummeln sich ja schon einige. Und manchmal kriegt man sie gar nicht so richtig getrennt. Aber noch geht's ja wohl, weil die Radios auch immer besser werden. Die werden ja immer besser.
Ja.
Und dass man mit Radios auch Polizeifunk hören kann, das wissen wir als ältere Personen ja auch noch. Ich weiß nicht, ob sie es gemacht haben.
Ich gebe es zu.
Ja, Sie auch.
Ja, wir haben einen der höchsten Funkspezialisten von der Polizei hier, Mitglied bei uns. Er sagte gestern noch, der war gestern hier, es wird wahrscheinlich nicht mehr möglich sein, den digitalen Funk abzuhören. Da muss einer schon dreimal geimpft sein und technisch bewandert sein. Aber das ist vorbei. Das ist Geschichte. Aber es hat Spaß gemacht.
Ja, sicher hat es Spaß gemacht. Man kann heute noch hier zum Beispiel mit meinem iPhone kann ich ohne weiteres in die Chicago Feuerwehr abhören oder reinhören. Das ist völlig legal auch. Oder die New Yorker Polizei. Die senden da tatsächlich über die Webradios.
Mhm.
Das ist manchmal spannend, manchmal ist es ja sowas blöd langweilig, weil nichts kommt. Und das sind alles so Erlebnisse, die man so haben kann. Ich meine, was erleben denn heute die jungen Leute? Was sagen die denn?
Tja, nur noch iPod und wenn es mal hochkommt, noch MP3, aber sie sind selbst nicht mehr begeisterungsfähig für, sagen wir mal, Radiohörspiel zu machen oder sonst was. Ich kann mich schon erinnern, in unserer Jugend dann waren wir froh, wenn Hörspiel gemacht wurde oder sonst irgendetwas. Nee, aber wenn man heute mal so überlegt, die Jungen interessiert das doch nicht mehr. Ne? Die sagen ganz einfach, ja, was soll ich ein Hörspiel machen?
Ja, warum? Warum interessiert das denn nicht mehr?
Beste Beispiel, ich habe gestern eine Kirche gehört, da war die Pastorin, die evangelische Kirche, die sagte selbst, unsere Diskothek ist jetzt geschlossen, die Jugend haben kein Interesse mehr. Ja. Das ist vorbei. Die sagen, zu Hause habe ich alles, ich kann stundenlang für mich selber dudeln und hören. Und man sieht das zum Beispiel auch vor 20 Jahren oder vor 15 Jahren, Karaoke, wurde auch mal so eine Zeit lang wie wild. Heute kein Interesse, vorbei.
Ja, vorbei. Ne? Alles überlebt.
Ja. Das ist eine kurzlebige Zeit.
Nun ist auch der iPod, ist doch nun sowas Neues, ja nun auch nicht. Der ist ja auch schon in die Jahre gekommen.
Ja, aber er wird noch viel, sagen wir mal, auch gefördert. Beste Beispiel, die Landesrundfunkanstalten gehen jetzt ja mit den Schulen mit Projekten dran, wonach die dann mit iPod und sonstige Sachen selber Rundfunk selber machen sollen. Ich halte nichts davon.
Podcasts
auch. Ne? Das sind also Versuche, sagen wir, die Jugend auf einen anderen Trichter zu bringen. Aber meiner Meinung nach ist es der falsche Weg.
Ja, aber man muss doch die Jugend muss man doch anleiten, irgendwo so wie es uns doch ergangen ist, irgendwo technikaffin zu sein und zu sagen, boah, das ist ein tolles Erlebnis, was ich da hatte.
Ja, wir haben zum Beispiel in unserer Satzung habe ich mitentwickelt, dass wir eines Tages einen Preis ausstellen für die Jugend, wie sie etwas Neues entwickeln, wie zum Beispiel die Jugend forscht. Nur momentan sind wir finanziell noch nicht in der Lage, aber in der Satzung steht es drin. Denn es gibt viele Jugendliche, die befassen sich mit Neuentwicklung, zum Beispiel mit Roboter und so weiter. Warum sollen die nicht aus dem Rundfunk noch etwas erfinden, wo noch gar keiner draufgekommen ist? Denn wenn man mal ehrlich ist, wer hat schon gedacht, dass 1950 in ein paar Jahren dann der Computer Radio spielt und qualitätsmäßig alles bietet? Und da ist auch der Jugend dran beteiligt.
Ja. Ich meine, die letzte technische Erfindung war wohl das Radio Mundial, dass man da plötzlich eine Kurzwelle anfing und dass sie sagten, wir können das auch digital irgendwie machen und wir können was übertragen da drin. Aber es hat sich auch irgendwie nicht
so durchgesetzt.
Es ist totgelaufen.
Ja, und zumal, da ist aber jetzt wiederum die DAB schuld. Die DAB hat ja erst den Versuch gestartet und dann hat die deutsche Industrie gesagt, braucht man nicht. Ja. Und dann wurde das DAB Plus entwickelt. Ja. Aus dem Grunde, warum? Weil England ist ja 80% schon DAB versorgt. So, und jetzt kommt Radio Mondial, DRM, was französischen Einzug mehr hat. Und da hat dann die Industrie gesagt, ja, nee, dann müssen wir uns den Engländern anpassen. Wenn ein Deutscher nach England fährt, kann der in seinem Auto kein Radio, keine Musik mehr empfangen. So, ich sage nach wie vor, die Industrie hat da einen Fehler gemacht. Sie hätten ein eigenes System entwickeln sollen. Denn es gibt bestimmt bessere Systeme. Aber es ist durch. Und jetzt, wie gesagt, kommen digitale Radios, alle auf DAB+.
Ja. Naja, immerhin willkommen. Ja, das war also DAB, da wurde wirklich viel falsch gemacht.
Ja.
Sagen wir ja auch.
Also ja, auch euer Haus hat damit, der WDR hat ja die Philharmonie, war ja digital. Ja. Und das sind viele Versuche gemacht worden, aber durchgesetzt hat es sich nicht. Wir haben zum Beispiel hier ein Versuchsradio von Blaupunkt, ja, Autoradio. Ein wahres Monster.
Ja.
Ja, und es hat sich nicht durchgesetzt.
Wie hieß das nochmal? Das DAB-Radio von Autoradio von Blaupunkt.
Ja, ja. Ist doch verpackt im Kasten.
Also. Ist auch teuer.
Ja.
Also 600 so und so viel Euro.
Ja, ja.
Und es hatten also wirklich nur so ein paar Freaks irgendwo drin, die eigentlich das beruflich beobachtet haben. Ja. Und dann kam da nichts mehr. Da war kaum noch was zu hören in puncto DAB. Dann macht DAB auch keinen Spaß mehr.
Nee, warum? Weil die Sender ja noch fehlen.
Ja, eben.
Das, was nützt mir, wenn ich das schönste Radio im Auto habe und ich kann keinen Empfang kriegen? Ja. Das,
Sie haben auch die Satellitentechnik, haben Sie natürlich auch beobachtet. Gehört die eigentlich auch hier mit, hier in das Radiomuseum hinein?
Ja, das gehört mit rein, aber wir haben hier leider einen Fehler. Wir können nicht so die Anlage aufbauen. Wir haben oben auch eine Funkanlage auf dem Dach. Wir sind als einziges Radiomuseum in Köln, in Deutschland, was eine eigene Funkstation betreibt. Ja. Da haben wir zum Beispiel auch DRM oder DAB weltweit gehört und empfangen, weil wir mit dieser Senderantenne dann rausgingen oder reinkamen. Aber ist im Momentan...
Wahrscheinlich sind auch dazu die Geräte alle wieder in den Kisten verpackt.
Nee, das nicht.
Es ist wirklich schade. Also wir sitzen ja jetzt fast eine Stunde schon hier. Und wo ich hingucke, sind Kartons, Kartons, Kartons. 2481, wissen Sie, was da drin ist?
Ja, nee,
im Kopf doch. Nicht, ne?
Nee, im Kopf nicht, gar nicht.
Ja, aber da steht Tonband Grundig, England, TK 2000 U Export, Kassettenrekorder Studio.
Ja, sind zwar zwei Geräte drin.
Aha.
Ja, also sehen zum Beispiel... Grundig.
Hier ist ein Saba Lautsprecher DWP 20, der möchte auch ganz gerne mal aus der Kiste raus.
Herr Back, wir würden gerne alle Geräte ausstellen und uns fehlen Räume.
Ja,
und leider habe ich mit dem Oberbürgermeister Roters schon mal gesprochen. Er sagt, Herr Wüstenberg, wir haben keine Möglichkeit. Das ist A, die Stadt ist so hoch verschuldet, kann keine müde Mark mehr auftreiben. Wir müssen jetzt mit Trick 17 arbeiten. Da sieht man jetzt, dass sie jetzt Radarwaren wieder anschaffen, um die Kasse zu finanzieren.
Ja. Und leider sind ja auch die großen Firmen, sowas wie Grundig und sowas wie Nordmende, die sind ja auch nicht mehr in der Lage dazu, sagen wir mal, so ein schönes Museum zu gestalten.
Nein. Selbst in Grundig, wir haben ja mit, es gibt so einen Dachverband, die GFGF, und da ist in Fürth auch ein Museum in dem Grundig-Gebäude. Die müssen jeden Monat drum betteln, dass sie die Mieten zusammenkriegen, ja, weil die Firmen selber auch nichts mehr herstellen. Wenn sie heute jetzt ein Grundig-Turmband haben, sie kriegen keinen Ersatzteil mehr. Man kann nur Folgendes machen, was wir auch machen, auf Trödelmärkten für ein paar Euro so ein altes Gerät kaufen, in der Hoffnung, das kaputte Teil von uns ist da noch drin. Und dann wird ein Ganzes draus gemacht. Aber die ganzen Firmen haben wir der Reihe nach angeschrieben. Keiner, bis auf Refox. Refox garantiert, wenn sie eine B77 haben oder eine A500, dass sie dann noch einen Teil kriegen, wenn sie Glück haben.
Alles andere ist...
Alles.
Naja, sie sind pleite zum Teil, meistens. Und dann kümmert die natürlich dann auch die Versorgung nicht mehr. Ja, das ist alles ein bisschen schade. Und trotzdem ohne Radio, ohne Fernsehen... wäre die Welt sicherlich anders verlaufen, wäre ärmer gewesen, nehme ich an. Auch hat ja Radio und Fernsehen lange Zeit auch zu Bildung beigetragen. Das Wort Bildung hört man heute in puncto Fernsehen auch nicht mehr so besonders gerne, weil man weiß, das sind so Nullprozentler, die da gesendet werden. Und da es gab so üble Sprüche, dann können wir doch die zwei Kassetten, können wir doch per Post versenden, brauchen wir doch keinen Sender mit.
Ja, schon, aber wenn man mal überlegt, ARD und ZDF waren von vornherein Bildungsträger. Die haben viel Informationen und zur Bildung beigetragen. Und wenn man heute dann die anderen Sender sieht, das ist ja zum Schreien, das ist das ist ja kein Rundfunk mehr. Ja. Und vor allen Dingen, wenn man dann sieht, dass da noch jeden zweiten Abend ist eine andere Wiederholung. Ist nicht mehr... Ja.
Also ich habe mal auf einer Diskussion etwas Blödes gesagt, da hat man mich angegriffen, obwohl ich meine, dass es richtig ist. Ich habe gesagt, dass in meiner Jugend war Quelle und Neckermann der Kulturträger gewesen, der Katalog, der ins Dorf kam, wo ich mein Telefon gesehen habe, wo ich Radios gesehen habe, wo ich technische Fortschritte gesehen habe. Das war bei Neckermann genauso wie bei Quelle.
Mhm.
Und das war ein wirklicher Kulturträger, der auch für die Frauen im Dorf gezeigt hat, sind die Röcke jetzt knielang oder sind sie über dem Knie?
Ja.
Wo sollten die das sonst sehen? Sie konnten nach Paris fahren und da auf dem Laufsteg da irgendwie was beobachten. Also Radio, Fernsehen war ein großer Kulturträger. Quellekatalog war davor, Neckermann, 50er Jahre. Und was haben wir heute für Kulturträger? Oder haben wir gar nichts mehr?
Nee, gar nichts mehr. Abgesehen davon, Neckermann war einer, der die letzten Tiffy-Sachen verkauft hat.
Ja.
Der Dr. Daniels hat gemerkt, ich muss also Vertriebspartner haben. Sein eigener Vertrieb, und da war er viel mitschuld, haben ihm die Knie gebrochen.
Mhm.
Der hat einen eigenen Vertrieb aufgebaut, anstatt zu sagen, nee, ich mache jetzt nicht mehr den Elektrogroßhandel, sondern er hat eigene Vertriebe und hat dann kostenmäßig die Knie gebrochen. Und dadurch musste er 16 Jahre zumachen.
Ne? Ja. Also das waren große Erfindungen, die hier stattgefunden haben. Ich hatte viele Kollegen im WDR gewesen, die gelernt haben bei Dr. Daniels in Potsdam. Mhm. Und die waren also alle begeistert und hatten auch fast alle ein privates Tefifon zu Hause. Und das war als super, super Kunststück. Das wurde gereinigt, das wurde geölt und so weiter. Und das hat dann, die sind heute wahrscheinlich, laufen die noch gut.
Herr Back, wenn ich Ihnen sage, dass das kleine Tifi-Zwerggerät heute mit 2500 Euro gehandelt wird, da sieht man, dass das eine Wertschätzung ist. Die Leute sagen ja, das ist ja sagenhaft, das gab's ja gar nicht.
Ja.
Mit alten Wehrmachtsröhren so ein Gerät aufzubauen in der kleinen Größe und der Leistung, das ist enorm.
So, wir haben jetzt lange drüber gesprochen, trotzdem sind wir nicht weit gekommen. Könnte dieses Thema natürlich stundenlang noch weitermachen, denn es gab natürlich so viele Dinge, die das Radio auch missbraucht wurde. Also in den 30er Jahren von den Nazis, das wurde ja auch als Propagandamaschine missbraucht im Grunde genommen. Und vorher hat da keiner daran gedacht, dass man sowas mehr machen kann, weil es ja auch technisch noch nicht ganz so möglich war. Und heute ist ja alles so easy im Grunde genommen. Mehrere Sender auf einer, also wenn ich jetzt die Lichtwellenleiter nehme, da kommen hunderte von Videosendungen kommen über einen Lichtwellenleiter.
Ja.
Und das ist schon fantastisch, was die Technik da geschaffen hat.
Tja, die Zeiten bleiben nicht stehen. Gehen wir mal auf die Schallplatten zurück. Wir haben hier eine Musikbox stehen. Und in der Musikbox sind wunderschöne Schallplatten aus den 50er Jahren. Die ältere Generation, aber auch ein paar Jüngere, die drücken gerne mal Knöpfchen, hören die Melodien und sagen, das waren noch Zeiten.
Ja, ja, das waren noch Zeiten.
Erinnerung.
Ja.
Und wir konnten ja aus den Jahren die Schallplatten nicht kaufen, weil wir ja die Fendis dreimal umdrehten.
Ja.
Und da konnte man eine Gaststätte hören, schönste Musiken.
Ja, das Radiomuseum Köln. Sie müssen jetzt nochmal sagen, wo liegt das jetzt genau?
In Köln-Delbrück, im Total-Walter-Gelände. Das ist also ein großer Schornstein, der hinter dem S-Bahnhof ist.
Am besten kommt man, glaube ich, mit der S-Bahn hierher.
Mit der S-Bahn, ja.
Die ist da vorne, habe ich
und
die
Station. Und dann geht man durch die Unterführung und dann schon an dem Tor 2 rein.
Ja.
Und dann, wenn geöffnet ist, dann haben wir unsere Schilder auch draußen stehen, damit die Einbrecher nicht nochmal wiederkommen. Wir haben ja einen Einbruch gehabt. Da kann man dann auch über dem Eingang großes Schild hängen sehen, Radiomuseum.
Sehr gut. So. Und wann es geöffnet ist, das findet man im Internet. Das ist auch
www.radiomuseum-köln.de und das ist am zweiten Sonntag im Monat.
Herr Wüstenberg, ich bedanke mich dafür, dass wir so ein amüsantes Stündchen hier geplaudert haben. Und jetzt hoffe ich nur, dass die Zuhörer draußen das auch gut finden, was wir da...
Ja, das vor allen Dingen war wichtig, dass wir nicht zu viel von der technischen Seite her. Weil viele Leute ja nicht Technik verstehen.
Unsere Leute sind aber auch technisch sehr interessiert.
Ja, der kann sich am Internet weiterbilden bei uns. Aber sagen wir mal so, dass Otto Normalverbraucher findet und sagt, das ist Geschichte, die muss ich so hören. Das ist doch, ich schätze das schon.
Ja.
Und ich bedanke mich auch, dass ihr da die Zeit genommen hat.
Man könnte über Hörspiele reden, was für tolle Hörspiele mit Kunstkopf und was immer so an Experimenten gemacht wurde. Das Radio war nicht das Radio von 1925.
Nee.
Das Radio war recht agil. Genau wie das Fernsehen nicht das Fernsehen von 1936 war. Sondern es wurde PAL erfunden. Ja. Die Farben wurden besser und besser und besser. Und heute brauchen wir auch das PAL gar nicht mehr so. Heute ist es das digitale HDTV. Und wie das weitergeht, wollen wir gar nicht hier besprechen, weil das keiner genau weiß. Aber es wird weitergehen. Und für die kommenden Generationen, die vielleicht heute nicht mehr das Radio so ganz toll finden, für die wird es auch was geben.
Ja.
Ja, vielen Dank und alles Gute mit Ihrem Museum. Arbeit ist genug da, wie ich sehe.
Mehr wie genug.
Ja, danke.
So, das war für mich ein reiner Genuss, das alles zu hören. Ich hoffe für Sie zu Hause auch. Wolfgang, wie war es denn vom Gefühl her zwischen den ganzen Geräten?
Ja, also bei mir kamen wieder Wünsche hoch, Radio nochmal neu zu erleben, viele Dinge. Einiges habe ich ja selbst zu Hause, so ein Detektor, natürlich, damit hat man angefangen. Und dann habe ich auch ein Audio zu Hause. Aber das, was man da an Apparaten sieht, allein wenn man die Skalen bedenkt, was da für eine Kreativität stattgefunden hat, das ist unglaublich.
Ist schon Wahnsinn. Ja, es war toll, das hat mir also selbst gefallen. Und wir kommen langsam zum Schluss, ohne noch zu vergessen, darauf hinzuweisen, dass wir im Shop ganz, ganz viele schöne Sachen haben. Wir bedanken uns auch bei den Spendern, die uns mit Geldbeiträgen bedacht haben, um unsere Kosten ein bisschen zu mindern. Und was wünschen wir am Ende, Wolfgang?
Weitere Spenden.
Nein, wünschen wir uns, aber wir wünschen doch den Zuhörern etwas.
Schönen Pfingsttag und Daumen hoch und Zicke-Zack.
Und immer ein Bit übrig behalten und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.